Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Football's Coming Home, Folge 105. Die Zeit vergeht, Wahnsinn. Und wir haben heute wieder ein pickepacke volles Programm. Und das Schöne ist, ich habe heute mal wieder einen neuen Gast. Jemanden, der noch nicht da war, aber mit dem ich, ja, glaube ich, schon viele Wochenenden zusammen im Stadion verbracht habe. Hallo Fabian, grüß dich.
Hi David, danke für die Einladung.
Magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Ich hau da gleich mal ein Stichwort rein oder eine Frage. Warum sitzt du hier heute nicht im Edin Dzeko-Trikot?
Das ist eine berechtigte Frage tatsächlich, aber ja, vorneweg gesagt, ich bin tatsächlich Schalke-Fan, habe ich mich direkt geoutet hier zum Anfang der Folge. Normal hätte man sich direkt eins kaufen müssen nach dem Königstransfer, aber ja, da ich schon Anfang der Saison mir das Aufstiegstrikot gekauft habe, mit Timo Becker hinten drauf, ja, habe ich mir dann mal gedacht, kaufst du dir nicht noch ein zweites, aber wir warten die nächsten Wochen nochmal ab.
Ja, und sonst noch so zu deiner Person, wie gesagt, du bist Schalke-Fan, aber ich habe ja am Anfang auch angeteasert, wir sehen uns ja häufiger am Wochenende, nicht nur, weil wir uns mögen, sondern vor allem auch beruflich. Erzähl, du bist auch Sportjournalist. Was treibst du da so in deiner Arbeit und für wen bist du so tätig?
Ganz genau. Ja, fangen wir mal mit unserem gemeinsamen Punkt hier an. Der MSV Duisburg, ohne den würden wir hier wahrscheinlich nicht zusammen jetzt vor dem Bildschirm sitzen, verbindet uns. Und zwar ja, bin ich seit inzwischen 10 Jahren freier Mitarbeiter für den Reviersport und seit dem Drittliga-Abstieg 2019, genau, bin ich jetzt schon als Reporter über den MSV tätig und ja, durch Höhen und Tiefen gegangen, Regionalliga. Letztes Jahr haben wir uns kennengelernt, als du dazugekommen bist zur NLZ und ja, mal gucken, wo der Weg noch so hinführt.
Ja, bisher läuft es ja sehr gut, werden wir vielleicht im Laufe des Jahres auch nochmal drüber sprechen. Aber du hast es ja angesprochen, Schalke ist heute so ein bisschen unser Thema der Woche und dann, ne, wie gewöhnlich, wie ihr das da draußen auch kennt, haben wir natürlich den Bundesligaspieltag für euch, den Fail, den Ehrenmann der Woche und noch so 2, 3 Kleinigkeiten in der Ist-noch-was-Kategorie. Fangen wir also an, Thema der Woche, Schalke im Edin Dzeko-Fieber, war natürlich aber nicht der einzige, der gekommen ist. Ljubicic auch wohl auf dem Weg zu Königsblau. Jetzt am Wochenende, du warst im Stadion, ein 2:0 aufgeholt gegen Kaiserslautern. Ja, fangen wir vielleicht mal erstmal damit an. Du warst im Stadion, wie war's? Wie war das Gefühl? Wie hast du das erste Tor von Dzeko gesehen? Sind bestimmt viele ausgerastet.
Ja, also vielleicht vorneweg mal, der ganze Hype war ja schon die ganze Woche über zu spüren. Ich war auch letzte Woche in Berlin, als da wirklich die Nachricht dann aufkam, dass Edin Dzeko zu Schalke wechseln sollte, hat man natürlich erstmal für eine Ente gehalten, ist ja klar. Aber ja, Wahnsinn. Also besseren Einstand hätte der Mann gestern nicht feiern können. Und ich würde sagen, der hat direkt mal alle Kritiker, die es ja auch immer draußen gibt, verstummen lassen. Mit einem Wahnsinnstor, mit einer super Annahme und ja, wie er sich da gegen den Gegenspieler in 16er durchsetzt. Also der Mann hat nichts verlernt. War schon außergewöhnlich, fand ich.
Kritiker ist ein gutes Stichwort. Da komme ich nämlich schon zu der ersten Frage, die ich zu diesem Transfer habe. Du bist da ja wesentlich tiefer drin als ich. Ich hatte, also Kritik ist, ne, übertrieben. Ich hatte, als ich so das erste Mal darüber gelesen habe, dachte ich mir, Edin Dzeko. 39 Jahre alt ist er mittlerweile, wird, glaube ich, sogar jetzt bald in absehbarer Zeit 40. Wenn du dir jetzt so die Statistiken bisher anschaust, natürlich bisher krasse Karriere, ne, wahrscheinlich einer der besten Stürmer unserer Zeit. Trotzdem bisher nur 11 Ligaspiele in Florenz oder in den 11 Ligaspielen auch nur 2. Nee, Quatsch, was lese ich denn hier vor? Also 11 Ligaspiele für Florenz gemacht, aber da kein Tor erzielt, sondern nur 2 Tore im Europapokal. Wenn man jetzt so die Statistiken anschaut, und ich bin grundsätzlich erstmal kein Fan davon, immer zu sagen, oh, er ist schon im gehobenen Alter. Diese Diskussion führen wir in Deutschland viel zu sehr. Auf der anderen Seite, er ist halt auch schon 39. So, und was ist so ein bisschen das Ziel? Also Schalke war ja immer so, ne, dass offensiv irgendwie so ein bisschen was gefehlt hat. Es gab ja nie so richtig ganz hohe Siege. Glaubt man wirklich, dass man jetzt mit Dzeko, natürlich jetzt am Wochenende direkt getroffen, super Einstand gefeiert, aber glaubt man da wirklich, dass mit ihm da jetzt diese kleine Problematik da vorne gelöst ist?
Ja, glaube ich schon. Also auch nochmal vielleicht kurz Vergleich zum Berlin-Spiel, wo Schalke tatsächlich keinen einzigen Schuss aufs Tor hatte, als bis dato fast schon souveräner Spitzenreiter. Für viele erschreckend, weil die Defensive ja, würde ich sagen, absolut stabil ist und zeigen ja auch die Anzahl der Gegentore. Ja, aber vorne drückt der Schuh ja schon seit ein paar Spielen und Wochen. Und dementsprechend war da auf jeden Fall nötig, was zu tun. Und ja, man kann auch sagen, also ist ein ganz klares Statement, denn das Wort Aufstieg nimmt keiner in den Mund. Aber ein Transfer von Edin Dzeko, auch wenn er, wie du gerade gesagt hast, jetzt nicht mehr die besten Zahlen zuletzt hatte und auch ja nicht ganz so viel gespielt hat, allein der Name oder seine Präsenz, finde ich, macht da schon viel, wenn ich dran denke, dass da jetzt demnächst Verteidiger von, keine Ahnung, Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig gegen Edin Dzeko spielen. Hinterlässt schon Eindruck. Und ja, wie gesagt, also man hat ja gestern direkt gesehen, der hat 20 Minuten gespielt, 25 Minuten gespielt. Da hat sich direkt das ganze Spiel verändert, meiner Meinung nach. Also die erste Dreiviertelstunde oder die erste Halbzeit, die ersten 70 Minuten waren echt nicht gut. Und dann kam Dzeko rein und auf einmal war da auch Zug drin. Und ja, der Zielspieler vorne, der wird gesucht und den Abschluss hat er immer noch, ne?
Ja, absolut. Auch so, wie er sich da durchsetzt. Körperperfekt eingesetzt, kann man, glaube ich, so sagen. Trotzdem, ja, ich bin gespannt, ob das jetzt auf Dauer wirklich so zielführend ist. Natürlich hat er sicherlich auch finanziell, wirtschaftlich da massiv einsparen müssen. Trotzdem, man findet es ja nicht ganz so genau raus, was er jetzt wie verdient oder so, aber. Ist das wirtschaftlich nachhaltig, das, was Frank Baumann da mit diesem Transfer jetzt macht? Also letztendlich, vielleicht, wenn wir in einem halben Jahr alle sagen, boah, hat da absolut richtig gelegen, aber ich sag mal so, der wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht nur mit Erdnüssen bezahlt.
Nee, da muss man dann schon, da wird auch wahrscheinlich ein bisschen in die Tasche gegriffen worden sein. Aber ja, wie gerade schon gesagt, also man setzt auf die Karte Aufstieg und es war halt nötig, was zu tun vorne. Und ja, also Dzeko alleine wird wahrscheinlich jetzt Schalke auch nicht in die erste Liga schießen, ist schon klar. Der Mann braucht auch Bälle. Aber da haben wir ja dann vielleicht gleich noch den zweiten möglichen Transfer, den du jetzt auch schon kurz genannt hast, den man da nennen kann. Dass sich da wirklich ein bisschen was tut. Ja, also ich gebe trotzdem die leichte Prognose ab, dass er noch zweistellig treffen wird in den verbleibenden Spielen. Soweit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster.
Okay.
Und ja, am Ende wird es sich hoffentlich bezahlt machen, sage ich jetzt aus Fansicht mit blau-weißer Brille. Aber ja, Frank Baumann hat ja jetzt schon in der Saison mit einigen Entscheidungen richtig gelegen, wo man vielleicht im Vorfeld gedacht hätte, puh, schon mutig. Wenn ich da nur die Trainerpersonalie nenne, aber ja, es wäre dem Verein zu wünschen oder ganz Fußball-Deutschland vielleicht sogar, dass so ein Edin Dzeko auch in der zweiten Liga zündet, wäre ja schon eine schöne Geschichte.
Ich merke schon, ich krieg dich von dem Weg da irgendwie nicht hier weg. Auch bei allen anderen Freunden, die ich so in meinem Umfeld habe, die Schalker sind, die ganzen Insta-Stories da, wie er am Flughafen ankam und so weiter, dachte ich mir schon, okay, ihr seid wirklich alle im Hype, aber da möchte ich auch niemanden rausreißen, um Gottes Willen. Und wie gesagt, das Tor gibt ihm ja absolut recht. Bei Jubicic finde ich auch sehr interessant. Wie gesagt, der Transfer ist noch nicht durch, aber dürfte jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Vor allem ein Spieler, der im zentralen Mittelfeld, glaube ich, da sehr flexibel ist. Also der kann irgendwie eigentlich gefühlt alles. Sechser, Achter, Zehner. Könnte Dzeko auch von profitieren, oder? Wie siehst du ihn, den zukünftigen Schalker, hoffentlich?
Definitiv. Ja, also ich glaube, vom Haus aus ist er zentraler defensiver Mittelfeldspieler, aber da soll er dann, glaube ich, gar nicht in erster Linie eingesetzt werden, sondern eher, wie du schon gerade angesprochen hast, durch seine Flexibilität in der offensiveren Rolle, Achter, Zehner, die er spielen kann. Und ja, er war ja schon ein ziemlicher Unterschiedsspieler beim FC, war da schon maßgeblich am Aufstieg mit beteiligt, ist ja dann nach Zagreb gegangen. Und ja, scheint dann auch durch die neue bosnische Connection auf Schalke den Weg zum S04 gefunden zu haben. Das übrigens auch nochmal, also spricht für mich auch, oder lässt auch hoffen, ne, dass die Jungs sich auch direkt gut verstehen, sich zum Teil auch kennen. Er ist jetzt, glaube ich, Österreicher, aber Dzeko spielt mit einem Katic in einer Nationalmannschaft, die kennen sich. Deswegen ist da auch vielleicht die Eingewöhnungszeit für beide oder für in erster Linie Edin Dzeko jetzt nicht so schwer, aber auch für Ljubicic. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da ja, den neuen Top-Stürmer auch mit dementsprechend guten Vorlagen und Bällen füttern wird.
Vielleicht eine Frage noch zum Spielerischen. Wie gesagt, gestern ne, 2-0 aufholen, das muss man auch erstmal hinbekommen. Dennoch, wenn wir die Defensive angesprochen haben, die bisher ja wirklich sehr gut performt hat, auch letzte Woche, wie gesagt, gab es dann natürlich aber auch im letzten Jahr, ich glaube, das letzte Spiel in Braunschweig war es, was sie verloren hatten. Und gestern dann auch wieder so ein paar Situationen, ich glaube, wo Pretalien dann in einer Situation auch noch fast, naja, nicht von der Mittellinie, ist übertrieben, aber doch sehr viel Wiese da vor sich hatte. Könnte das nochmal zum Problem werden?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür waren die defensiven Auftritte doch zu stabil. Klar, beide Gegentore waren jetzt gestern nicht gut verteidigt. Ne? Ging dann schon mit dem Freistoß los, wo Pretalien, glaube ich, 5 Sekunden vorher eingewechselt wurde und den Ball dann mal eben unten links ins Eck köpft. Und genau, die zweite Situation war ja dann, doch, der ist, glaube ich, wirklich von der Mittellinie alleine aufs Tor zugelaufen. Und da konnte dann selbst Loris Karius nichts mehr machen. Sah nicht gut aus hinten gestern, speziell vor den beiden Gegentoren, aber ja, wie gesagt, die Statistiken lügen da nicht und egal, wer da jetzt spielt. Ne? Ich meine, Timo Becker braucht vielleicht auch noch ein bisschen nach seiner langen Verletzung. Der hat jetzt gestern von Anfang an auch wieder gespielt. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass die Defensive da jetzt anfängt zu bröckeln. Wichtiger ist halt, dass die Offensive ins Rollen kommt und auch Tore geschossen werden, weil wenn man sieht, ich glaube, selbst Greuther führt als Tabellenletzter, hat, glaube ich, sogar mehr Tore geschossen als Schalke. Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Oder das fast
können wir
gleich
viel. Rausfinden.
Ist dann schon jetzt nicht unbedingt die Offensive eines Aufsteigers, aber aufgrund der starken Defensive bisher noch kein Problem gewesen.
Weil man natürlich auch sagen muss, letztes Jahr die Kölner, so wie die aufgestiegen sind, das war offensiv auch alles andere als ein Feuerwerk. Ich schaue mal kurz, Schalke mit 24 Toren. Ja, du hast sogar recht, also Greuther Fürth hat 26, Dynamo Dresden 28. Ja, gibt es so Steigerungspotenzial, kann man glaube ich so sagen. Ja. Eine Frage vielleicht noch, wenn ich dich schon als Schalker hier habe und die Diskussion, ich habe so ein bisschen den Eindruck, liebe Grüße an den Kollegen Andreas Ernst von der WAZ, wo das ein bisschen befeuert wird, habe ich so ein bisschen den Eindruck, Loris Karius in die Nationalmannschaft. Wie findest du diesen Gedanken? Ich finde das so ein bisschen outstanding, nicht unbedingt, weil Karius nicht die Leistungen dafür bringt, das ist absolut, aber so ein bisschen unter Motto, also zweite Liga und warum? Also wir haben doch eigentlich genügend Torhüter.
Ja, sehe ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch. Also in der WAZ auch sehr viel gelesen, die Thematik, musste ich manchmal auch schmunzeln. Ja, ist schwierig. Also Karius ist erstens über 30 und wir haben in Deutschland echt viele gute junge Torhüter. Ne? Wenn ich da mal an Atubolo und Co. denke, wird wahrscheinlich jetzt an Oliver Baumann keinen Weg dran vorbeiführen. Aber ja, erstens das Alter und ja, zweitens, also Spieler aus der zweiten Liga, ne, so gut sie sich auch empfehlen. Klar könnte Karius sicherlich mit der Leistung auch Bundesliga spielen, aber zu einer WM zu fahren, auch wenn es jetzt nur als dritter Torwart wäre, sehe ich jetzt nicht. Und ja, damals ja auch, als Terodde die zweite Liga auseinandergeschossen hat, kam ja auch die Diskussion auf, ist er vielleicht für die Nationalmannschaft geeignet? Dann wurde ja doch Füllkrug genommen, der ja auch dann noch zweite Liga, glaube ich, gespielt hat oder kurz danach erst nominiert wurde. Auf jeden Fall tue ich mich schwer damit, Zweitligaspieler für die Nationalmannschaft zu nominieren. Das ist meine Meinung.
Ja, einzige Ausnahme, die es, glaube ich, mal so halbwegs gab, war halt Jonas Hector. Ne? Gerade auf dieser Linksverteidigerposition, weil es da auch nicht viel Auswahl gab.
Genau, also auf Positionen wie Torhüter oder Stürmer ist für mich, braucht man nicht drüber diskutieren, ein Zweitligaspieler wird da keine Berücksichtigung finden.
Abschließende Prediction. Wo landet Schalke? Du hast das Thema Aufstieg angesprochen. Feiern am Ende. Du als Fan S04, den Aufstieg und dann als Journalist in MSV?
Ich habe schon zu meinen Kumpels öfter gesagt in dieser Saison, nach dem Traumstart beider Clubs, ein Doppelaufstieg halte ich nicht für unrealistisch. Ja, ich würde es feiern. Ich traue es auch beiden Mannschaften zu. Also Schalke profitiert natürlich jetzt aktuell auch noch ein bisschen davon, dass die Konkurrenz in der zweiten Liga dementsprechend auch immer federn lässt. Also da ist keine Mannschaft wirklich konstant. Und du bist halt jetzt auch schon wieder, ich glaube, 4 Punkte von einem Nicht-Aufstiegsplatz. Immer noch, obwohl du jetzt 3 Spiele nicht gewonnen hast. Ja, und jetzt mit der neuen Qualität, also es werden Rückschläge kommen und du wirst wahrscheinlich auch die Punktezahl der Hinrunde nicht nochmal einfahren können. Aber trotzdem glaube ich, dass es am Ende reichen wird, auch aufgrund der Heimstärke und ja, in der Mannschaft stimmt's. Also 0-2 Rückstand hättest du letztes Jahr um die Zeit nicht noch gedrehen können. Da hättest du wahrscheinlich noch 4-0 verloren in den 5 Minuten. Passt vieles zusammen, vom Trainer bis zum Sportdirektor. Frank Baumann leistet, wie gesagt, super Arbeit. Also ich glaube, jetzt unabhängig von meiner Schalke-Leidenschaft, dass es doch wieder für die Bundesliga reichen könnte.
Wäre natürlich schade, weil sich dann beide Vereine nicht in der zweiten Liga begegnen würden.
Aber stimmt. Auch darüber haben wir gesprochen, aber vielleicht trifft man ja im DFB-Pokal nochmal aufeinander, wer weiß.
Stimmt. Das ist ein valider Punkt. Ansonsten verlassen wir mal das Themenfeld Schalke. Wir hatten einen interessanten Bundesligaspieltag mit überraschenden Ergebnissen hier und da. Ich rate mal kurz alles runter und dann gucken wir mal, was wir besprechen wollen. Also es ging los Freitagabend mit dem Hamburger Derby, St. Pauli gegen HSV. Ja, Stimmung war grandios, das Spiel selbst eher so am Ende ziemlich trostloses 0-0. Was hinterher natürlich viel rauskam, diese provozierenden Plakate gegen Vuskovic, der im Gegenzug dann einmal vor die HSV-Kabine gerotzt hat. Also gab es eher viele Themen im Anschluss, wo du dir dachtest, mein Gott, was für ein Kindergarten. Am Samstag gab es eine Überraschung. Der FCA hat gewonnen bei den Bayern mit 2-1, vor allem dank einer massiven Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Also dementsprechend, das haben auch alle Bayern-Spieler gesagt, war diese erste Niederlage hoch verdient. Leverkusen hat gewonnen 1-0, knapp gegen Werder Bremen. Das erste Tor von Lucas Vázquez, das darf man immer nicht vergessen. Es war auch der erste Sieg in 2026 und Werder hat zum 8. Mal in Folge nicht gewonnen. Ansonsten, was gab's noch? Die Frankfurter Eintracht, die mal wieder 3 Gegentore bekommen hat und somit 1-3 verloren hat gegen Hoffenheim. Innerhalb von 14 Minuten sind sie eingebrochen. Dasselbe Ergebnis gab es auch bei Mainz gegen Wolfsburg. Der FSV hat gewonnen. So gesehen hat Wolfsburg aus den letzten 4 Spielen nur einen Sieg. Leipzig hat es souverän gemacht in Heidenheim mit 3-0, haben aber auch ein bisschen gebraucht. Hat erst in der zweiten Halbzeit, meine Güte, so richtig gut funktioniert. Borussia Dortmund, starke Reaktion gezeigt im Vergleich zur Niederlage unter der Woche in der Champions League. An der Alten Försterei gewonnen mit 3-0. Ein weiteres 3-0 gab es beim VfB Stuttgart. Die haben in Gladbach gewonnen, sind somit das 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Besonders bitter, Gladbach hat einen Elfmeter vergeben und dann der Sonntag wurde abgeschlossen mit Freiburg gegen Köln. 1-2-1, damit sind die Freiburger im 8. Halbspiel ungeschlagen. Und die Kölner haben aus den letzten 4 nur eines gewonnen. So, jetzt hast du die breite Palette des Spieltags. Worüber möchtest du gerne reden?
Ja, ich würde dann doch vielleicht über die erste Saisonniederlage des Spitzenreiters reden wollen, auch wenn du es vielleicht nicht so gerne hörst. Ja, absolut verrückt. Also man muss erst mal sagen, Manuel Baum, auch ein ehemaliger Schalke-Trainer wohlgemerkt, hat das geschafft, wovon Sandro Wagner geträumt hat. Der hat die Bayern geschlagen und ja, sie waren dann vielleicht am Ende, wenn man aufs Ergebnis blickt, mehr als auf Augenhöhe. Oder wie hat er es formuliert? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, haben sie clever gemacht, die Augsburger. Also nach dem Start auch in Gladbach 4 Gegentore gekriegt und dann in München zu gewinnen, schaffen schon nicht viele Mannschaften. Und allein durch den Auswärtssieg, durch den überraschenden Auswärtssieg, wird es ja jetzt im Abstiegskampf nochmal wesentlich spannender. Alles rückt enger zusammen. Also ich bin gespannt. Da ist auf jeden Fall jede Menge Action noch geboten in den nächsten Wochen.
Auf jeden Fall zu den Bayern. Also ich finde jetzt mal wieder letztendlich, die Leverkusener Fans haben sich da ja auch ein bisschen Spaß draus gemacht unter Motto Bayern von wegen ungeschlagene Saison. Ganz ehrlich, also mir ist das als Fan sowas von Latte. Ganz ehrlich, das ist mir sowas von wurscht, ob jetzt Bayern ungeschlagen durch eine Saison geht oder nicht, ist mir total egal. Letztendlich, ich finde, ohne jetzt aber auch das Thema jetzt größer zu machen, als es ist, weil was ich heute dann teilweise wieder gelesen habe, oh, mit Meisterschaftskampf und die, ich glaube, Jan Platter hat irgendwie beim Kicker Meets the Zone Podcast gesagt, die Bayern hätten neidisch auf den BVB geguckt an diesem Wochenende, weil der BVB das hinbekommen hat, was Bayern nicht hinbekommen hat. Da dachte ich mir, mein Gott, also eine Niederlage, nachdem wochenlang, monatelang nur alle in Superlativen geredet haben und jetzt kommt eine Niederlage gegen einen sehr unbequemen Gegner und jetzt drehen hier alle auch wieder durch. Also man kann es den Menschen hier auch irgendwie nicht recht machen. Trotzdem, vielleicht um mal einen kritischen Punkt rauszugreifen, was ich so ein bisschen in den letzten Wochen angedeutet habe, ist, dass der FC Bayern natürlich auch in diesem Spiel massiv Chancen vergeben hat. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und das, finde ich, die letzte Konsequenz in der Abwehr auch in den letzten Wochen schon immer wieder verloren gegangen ist. Du hattest jetzt auch unter der Woche das Spiel gegen Saint-Gilloise, was auch nicht so das Gelbe vom Ei war. Gegen Leipzig, ja, sie haben sie in der zweiten Hälfte auseinandergeschraubt, aber in der ersten Halbzeit hätte Leipzig auch 2-3-0 führen können. Ne? Also ich finde, in der Abwehr ist gerade vieles extrem wieder am Wackeln. Man geht da so in alte Zeiten zurück, also man fällt da in alte Muster so ein bisschen zurück. Auch Min-Jae Kim, wie gesagt, unter der Woche mit der gelb-roten Karte sah da auch wieder schlecht aus jetzt am Wochenende. Also ich finde, da müssen die Bayern so ein bisschen extrem aufpassen, dass sie da nicht zu unkonsequent werden, sondern da wieder so diese Kaltschnäuzigkeit reinkriegen. Ansonsten war natürlich dann bei dem Eintor, hatte da Jonas Urbich seine Aktien natürlich auch drin. Aber all in all, ne, du hättest Michael Olise in der Nachspielzeit von der Ecke, wo er das Ding ans Lattenkreuz schrotet, also rein theoretisch hättest du fast noch das 2-2 mitgenommen, fast wie gegen Mainz. Ist es ein Warnschuss, glaube ich, einfach mal zur richtigen Zeit und dass du dich nicht zu sehr so in dem sonst, es geht alles super perfekt. Das wünsche ich mir auch gerade so für Michael Olise, weil ein absolut geiler Kicker, aber in den letzten Wochen hatte ich auch immer so ein bisschen den Eindruck, der übertreibt es jetzt mit seiner spielerischen Fähigkeit so ein bisschen. Manchmal auch, also einfach mehr Ernsthaftigkeit. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, definitiv. Und vor allem die wichtigen Wochen kommen jetzt, ne? Champions League geht es direkt weiter und da performt man ja sowieso überragend. Also wie du schon sagst, ich mache mir da beim FC Bayern eigentlich keine Sorgen. Kann man als Ausrutscher werten. Trotzdem extrem überraschend, gerade zu Hause, ne, so ein Spiel gegen Augsburg zu verlieren. War, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer jetzt schon mal so ein kleiner Angstgegner, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hat man sich schon mal zumindest schwer gegen getan, gegen den Nachbarn da.
Ja.
Und ja, wie gesagt, der FCA hat es halt auch extrem gut gemacht. Und die überraschen mich doch. Erstens, dass sie Baum dann da auch das Vertrauen schenken. Und also ich gehe davon aus, dass sie am Ende die Klasse halten, die Augsburger.
Ja, mittlerweile gehe ich auch mal wieder davon aus. Ne? Du kriegst sie ja nicht. Du denkst, irgendwann ist der Punkt halt da, aber er kommt einfach nicht. Und da kommen wir, glaube ich, mal zu ein paar anderen Teams, die, bei denen der Baum mal richtig brennt. Werder Bremen. Ich weiß nicht, wie lange die das mit Horst Steffen noch durchziehen, wobei ich auch nach wie vor der Meinung ist, dass er das kleinste Problem ist. Man muss sagen, beim VfL Wolfsburg Trainereffekt jetzt mittlerweile total verpufft. Das gilt übrigens auch für Borussia Mönchengladbach. Was bleibt da am Ende des Tages noch? Und auch die Kölner, die jetzt auch wieder verloren haben. Das war auch wieder so ein Ding. Weißt du, du spielst überragend gegen die Bayern. Und das ist wirklich der größte Vorwurf, den ich diesen Teams machen muss, dass sie gegen Bayern großartig spielen, dann aber ihre Hausaufgaben nicht machen können in den Spielen, wo es möglich wäre. Das verstehe ich einfach nicht, warum man das nicht auf die Reihe bekommt.
Ja, generell mit den Trainerwechseln ist immer so eine Sache. Also am Anfang scheinen sie zu fruchten, wie jetzt in Gladbach. Horst Steffen ist meiner Meinung nach ein extrem sympathischer Typ, aber ob der Aufgabe da jetzt so gewachsen ist im Abstiegskampf der Bundesliga, weiß ich auch nicht. Positives Beispiel ist natürlich, dann kann man jetzt vielleicht auch noch nicht ganz urteilen, aber Urs Fischer bei Mainz, wo es jetzt vielleicht mal zumindest am Anfang ganz gut läuft, die haben ja dann auch oft schon die Aufholjagd noch geschafft, aber ja, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Köln oder Gladbach oder Wolfsburg letzten Endes bis zum Ende tief im Abstiegskampf stecken. Dafür ist es zwar aktuell noch ziemlich eng da in der Tabelle, aber es gibt, glaube ich, doch Mannschaften, die da den Tick schlechter sind.
Da würde ich bei den drei Mannschaften dagegen halten. Also bei Gladbach kann ich es mir richtig gut vorstellen und bei den Kölnern ehrlicherweise auch. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich der HSV jetzt noch entwickelt, wie es jetzt mit St. Pauli weitergeht. Die haben im Übrigen ja morgen auch noch ein Nachholspiel in der Bundesliga, ne? Von daher, aber ich würde sagen, ein von diesen Mannschaften erwischt es insofern, dass sie unter den letzten drei auf jeden Fall stehen. Kann ja auch Relegationsplatz sein. Oder dass sie zumindest bis zum Schluss dabei sind, weil dafür ist mir das ehrlicherweise zu unkonstant. Zu Eintracht Frankfurt werde ich gleich in einer der späteren Kategorien noch ein Wort zu verlieren. Vielleicht eine Sache noch zum BVB, ne, die das sehr ordentlich gemacht haben bei Union Berlin. Jetzt auch nicht überragend gespielt haben, aber Job erledigt, Führung gemacht durch Emre Can per Elfmeter und dann erstmal solide verteidigt und dann im zweiten Durchgang nachgelegt. Was beim BVB so ein bisschen komisch ist, ist auf der einen Seite, und das haben wir, glaube ich, auch, oder das diskutieren wir schon seit Wochen, die Ergebnisse stimmen in der Regel, aber sportlich, spielerisch ist man nicht zufrieden mit dem, was auch Niko Kovac dem Team mitgibt. Jetzt hattest du unter der Woche eine schmerzhafte Niederlage bei Tottenham in der Champions League. Du hast trotzdem noch alle Möglichkeiten, auch es noch unter die Top 8 zu schaffen, aber eher unwahrscheinlich. Und ich finde, also diese Niederlage hättest du dir nicht erlauben dürfen. Und das sage ich als Tottenham-Fan. Also schau dir mal an, du hattest erstmal, ja klar, Tottenham hat mit das beste Saisonspiel bisher gemacht. So gut habe ich die noch nie gesehen. Aber die hatten bis auf Kolo Muani, hatten die keinen, sage ich mal, Spieler aus dem A-Kader auf der Bank. Das waren alles Academy-Spieler. Und du schaffst es als Borussia Dortmund, ja, es kam die rote Karte auch noch, ne? Aber auch bis dahin hat Tottenham schon 1-0 geführt und hatte noch zwei, drei riesige Möglichkeiten. Also hätte auch schon viel höher da stehen können. Und du schaffst es als Borussia Dortmund nicht, mit dieser Qualität, die du dann auch noch nachschießen kannst, irgendetwas zu kreieren. Ich glaube, die größte Chance hatte Schlotterbeck in der Nachspielzeit. Ein Kopfball, glaube ich, den Vicario hält. Ansonsten nichts. Gar nichts. Und da muss ich schon sagen, also wow, das war wirklich schon echt schwach.
Ja, war ja auch nicht der erste schlechte Auftritt in der Champions League, wie du schon gesagt hast, vom BVB. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, die wissen selber nicht, wie sie es erklären können, diese Unkonstanz. Es gab ja auch mal eine Saison, da war es genau andersrum, da warst du dann in der Bundesliga, bist du so mitgeschwommen und in der Champions League hast du performt, jetzt wirkt es ein bisschen andersrum. Du gewinnst souverän in Berlin und verlierst 5 Tage vorher oder 3 Tage vorher hoch deutlich in Tottenham. Ja, also ganz schwer zu erklären. Für mich auch irgendwie nicht nachzuvollziehen, weil Niko Kovac für mich eigentlich auch ein guter Coach ist und die Mannschaft ja eigentlich auch nicht schlecht ist, im Gegenteil. Aber in so großen Spielen tun sie sich dann doch schwer. Und jetzt geht es, glaube ich, gegen Inter Mailand abschließend. Könnte auch leichter sein.
Ja, auf jeden Fall. Was mich halt, wie gesagt, jetzt auch nach dem Union-Spiel gewundert hat, auch nach der Niederlage der Bayern, wie die da alle mit einem Selbstbewusstsein aufgetreten sind, also mit einem Selbstvertrauen, wo ich mir dachte, Leute, okay, ihr habt jetzt Union geschlagen, aber das sollte ja für euch eine Pflichtaufgabe sein. Ja, es war es in den letzten Jahren nicht und das war beeindruckend, wie der BVB da gespielt hat. Aber nach dieser Woche so auf, sage ich mal, in Anführungszeichen, dicke Hose zu machen, gab es für mich ehrlicherweise keinen Anlass. Also wie gesagt, dafür, dass du Union geschlagen hast, die jetzt offensiv spielerisch jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen.
Ja, und dann kommt auch schnell wieder, ne, von unseren Kolleginnen und Kollegen die Frage, ob der Meisterschaftskampf jetzt nochmal spannend wird. Nein, also klar, souveräner Sieg in Berlin. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle, sind glaube ich 8 Punkte, ja, die immer noch zwischen beiden Mannschaften liegen. Und Dortmund spielt, hat Emre Can auch recht gehabt im Interview. Natürlich eine gute Saison, ne? 42 Punkte nach 19 Spielen sind schon beachtlich, würden wahrscheinlich auch ohne die Bayern-Dominanz vielleicht zu mehr reichen oder in Jahren zuvor hätte es vielleicht schon mal zu mehr gereicht, aber nicht in dieser Saison und da können sie noch so souverän bei Union Berlin gewinnen, wo sie übrigens in den letzten Jahren auch schon öfter mal verloren haben.
Ja.
Ändert für mich nichts daran und ja, Vizemeister werden sie aber am Ende wohl werden, aber mehr auch nicht.
Ansonsten hast du noch etwas zu diesem Bundesligaspieltag, was du loswerden möchtest? Sonst können wir ja gern mal unsere spaßigen, kreativen Kategorien mal lüften.
Ja, also eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Ja. Thema Hoffenheim, habt ihr, glaube ich, wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen in den letzten Folgen. Aber da hatte ich jetzt letztens, glaube ich, noch irgendwo bei Instagram einen Beitrag gesehen, wo der Coach Ilzer sagte, in 5 Jahren möchte ich mit Hoffenheim, glaube ich, ganz oben mitspielen oder international spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genaue Ansage da war. Ja, auch er scheint seinen Kritikern so ein bisschen zu zeigen. Und da läuft einiges richtig im Kraichgau.
Ja, dieses Zitat, es sei denn, es gibt jetzt ein neues, das stammt ja eigentlich noch aus der letzten Saison. Das hatte er ja, meine ich, gesagt, wo ja die TSG noch tief im Abstiegskampf steckte. Daran habe ich mich ja sehr aufgerieben, weil ich mir dachte, was stimmt mit ihm eigentlich nicht, sowas zu behaupten. Aber hört auch gerne in die letzte Folge noch rein. Ich habe ja gesagt, ne, wie gesagt, er hatte totales Glück, dass er im Sommer weitermachen durfte als Trainer. Das war nicht selbstverständlich, aber bis hierhin zeigt er das, was er damals angekündigt hatte. So, es wäre nur schöner gewesen, wenn man, bevor man sowas sagt, es erstmal sportlich auf den Platz bringt, was sie ja jetzt auch tun, weil sonst so wirkt die auf diese Aussage schon ein bisschen, schon sehr random.
Definitiv, aber du hast recht, die kam letztes Jahr auf und da hätte man nicht davon ausgehen können, dass sie jetzt in der Saison so performen. Trotzdem immer wieder beachtlich, also in Frankfurt auch zu gewinnen, so schnell dann auch das Spiel zu drehen.
Ja, verrückt. Innerhalb von 14 Minuten war das, glaube ich, also wirklich irre. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal so gesehen habe, dass das Waldstadion einfach komplett in Stille getaucht war. Also hatte auch was. Und dass du dann die TSG-Fans gehört hast, die ja jetzt zahlenmäßig jetzt ja auch im Vergleich zu vielen anderen Auswärtsfans jetzt nicht so super üppig unterwegs sind, ne? Aber dass die dann da ordentlich Radau gemacht haben und man von der Eintracht da dann nicht mehr viel gehört hat, also von den Fans, verständlicherweise auch bei den 3 Gegentoren. Aber es sei denn, du hast noch was, ansonsten können wir den fließenden Übergang einfach gleich machen.
Ich wollte gerade sagen, du wolltest die Frankfurter, ja.
Ja, genau. Normalerweise gebe ich immer den Gästen den Vortritt, aber da ich ja gerade in diesem Flow bin, bin ich heute mal ein bisschen egoistisch. Mein Fail der Woche ist Eintracht Frankfurt. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, 5 Spiele in Folge hast du 3 Gegentore bekommen, wettbewerbsübergreifend. Wir haben letzte Woche ja noch gar nicht über die Entlassung letztendlich von Dino Topmüller geredet. Diese Torhüterproblematik, wir haben das in den letzten Wochen rauf und runter diskutiert. Jetzt hat Kawashanto schon wieder gepatzt. Was für eine Überraschung, dass es diese Entwicklung gibt. Konnte ja keiner absehen. Und unter der Woche aus der Champions League ausgeschieden mit einem 3:2 gegen Karabakh. Man muss natürlich dazu sagen, die Eintracht hat ein brutales Programm in der Champions League. Ne? Trotzdem, du hättest mit 3 Punkten noch die Chance gab, wenigstens die Playoffs zu erreichen. Und ja, ekliges Auswärtsspiel, da Aserbaidschan ganz weit weg, weiter Flug und so, keine Frage. Und trotzdem ist das all in all, das ist so unfassbar schwach, was die Frankfurter da abliefern. Und das sind fast nur hausgemachte Probleme. Jetzt ist Kali Mwendo, glaube ich, jetzt auch wieder verletzt, den sie gerade frisch verpflichtet haben. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Fail, so Pleiten, Pech und Pan. Weißt du, wenn du denkst, es kann gar nicht mehr blöder werden, kommt dann trotzdem noch irgendwie was um die Ecke. Du hast keinen Spieler, der da vorangeht. Die Abwehr ist absolute Vollkatastrophe. Offensiv ist so eher, funktioniert auch nicht. Also in der Form wirst du auch das europäische Geschäft gar nicht erreichen über die Bundesliga. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte.
Definitiv. Und die Abwehr hast du jetzt angesprochen, die ist, glaube ich, mit die schlechteste oder sogar die schlechteste inzwischen.
Ja.
Und die gleiche, die auch letztes Jahr auf dem Platz stand. Also für mich kaum zu erklären, wie da so ein Wandel vollzogen werden kann. Und ja, man hat ja auch gesehen, Dino Topmöller hatte auch bei den Fans eigentlich nach wie vor einen ganz guten Stand. Da war, glaube ich, noch ein Transparent ausgerollt worden. Ja. Danke, Dino, für deine Arbeit oder so. Auch super Typ gewesen und man hat ja jetzt gesehen, nur ohne ihn läuft es ja jetzt auch nicht auf einmal rund. Schwierig, die Eintracht. Und ja, bin gespannt, wen Markus Krösche, für den die Entlassung dann auch eine kleine Niederlage ist, da jetzt aus dem Hut zaubern wird. Hat sich jetzt noch nicht wirklich was entlocken lassen. Ich glaube, es kursieren auch noch gar nicht so viele Namen darum. Ich bin gespannt.
Ich habe jetzt nur Marco Rose gehört. Das wäre natürlich, also ich halte Marco Rose für einen guten Trainer. Ist halt auch die Frage, ob du jetzt jemanden ganz exotischen holst oder ob du lieber mit der sicheren Lösung gehst, dass Rose in der Bundesliga schon gefühlt alles trainiert hat, auch so im europäischen Bereich. Ne? Also ich meine, er war ja schon in Leipzig, in Dortmund. Wo war er noch? Irgendwo war er doch, glaube ich, noch. Ne? Aber letztendlich
Gladbach.
Gladbach. Aber letztendlich ist das ja schon dieser Dunstkreis. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie originell jetzt diese Idee wäre. Aber ich könnte es funktionieren.
Wir lassen uns überraschen.
Ja, ich habe irgendwo auch noch Xabi Alonso gehört, aber das...
Der taucht überall jetzt auf, der Name.
Ja, aber ich glaube, das ist für Eintracht Frankfurt, glaube ich, nicht so realistisch. So, Fabian, dein Fail der Woche ist wer oder was?
Wäre witzigerweise auch Eintracht Frankfurt gewesen. Du hast es mir vorweggenommen. Nein, alles gut. Ich musste jetzt mal kurz schon spontan ein bisschen umswitchen hier, während du gesprochen hast. Ich würde mich dann für zwei Sachen oder für zwei Themen entscheiden, die so ein bisschen ineinander übergehen. Eins hatten wir gerade auch schon angesprochen mit dem Kollegen Vuskovic beim Hamburg-Derby und auch die Aktion gegen Emre Can beim Unionsspiel gegen Dortmund, die für mich nicht gehen von Fanseite aus. Wir wissen, Emre Can speziell ist vor allem einer, der extrem polarisiert und auch gerne auf solche Sachen anspringt, aber ja, war schon nicht in Ordnung, wie die Eisernen da mit ihm umgegangen sind. Und beim HSV oder beim Hamburg-Derby das Gleiche. Junger Spieler, Vuskovic, sagte Merlin Polzin, glaube ich, auch, für ihn nicht ganz so einfach. Und dann damit noch umzugehen, ist nicht ganz so einfach. Und gerade die St. Pauli-Fans sind jetzt auch nicht für solche Aktionen bekannt, finde ich. Deswegen, zwei unschöne Randnotizen an diesem Spieltag. Und für mich der Fail.
Ja, was ich auch so ein bisschen komisch fand, wie sich im Anschluss da St. Pauli dann da auch dazu geäußert hat. Ich meine, natürlich muss Vuskovic das irgendwo abkönnen, vollkommen klar. So, aber da auch nochmal so Öl ins Feuer zu gießen und also, das fand ich. Ich finde allgemein St. Pauli, das werden wir in der Ist noch was Kategorie auch gleich nochmal besprechen, wobei das hat weniger mit St. Pauli zu tun, sondern allgemein mit Oke Göttlich in seiner Funktion auch beim DFB, dass da einiges auch kommunikativ ein bisschen ich sehr merkwürdig finde. Aber werden wir gleich nochmal zukommen. Dann ansonsten, wen hast du als Ehrenmann, Ehrenfrau, besondere Aktion, schönes Tor, was hättest du da?
Schöne Tore gab es sicher einige.
Ja.
für mich ist der Ehrenmann, wirst jetzt nicht mitrechnen, ist Vincent Kompany. Weil ich eine ganz, ganz witzige Szene hatte auf der PK mit dem Augsburg-Reporter, der den Manuel Baum fragen wollte, ob es jetzt Bier geben würde nach dem Augsburger Sieg. Und er sich angesprochen fühlte und trotzdem noch mit ihm gescherzt hat, mehr oder weniger, trotz der Niederlage. Spricht generell für den Menschen Kompany, der super bescheiden ist und überhaupt nicht abgehoben ist. Und ja, also ich muss sagen, einer der sehr sympathischsten Trainer der Bundesliga, wenn nicht der. Und hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, bevor er noch zu Bayern gekommen ist, wenn man ihn so als Spieler noch kennt und jetzt nicht groß aus Interviews. Für mich irgendwie ein durchgängiger Ehrenmann einfach.
Im Prinzip schon. Du siehst es auch in den Kommentarspalten auf Social Media. Also es geht ja gefühlt jede Woche irgendein Video aus der PK von Kompany viral, weil er einfach gefühlt auch auf alles super entspannt reagiert. Und wie viele Leute auch darunter schreiben, boah, er mag die Bayern überhaupt nicht, aber Kompany, was für ein geiler Typ. Ne? Also da sind sich fast irgendwie alle einig. Wahrscheinlich so wie mit, dass Thomas Müller lustig ist. Also kommt drauf an, meistens so. Aber ist schön, wenn sich dann die gesammelte Fangemeinde dann doch einer Meinung ist bei gewissen Personalien.
Und er hat ja dann, glaube ich, auch noch über Edin Dzeko gesprochen oder wurde auch nachgefragt, wo er dann zusammen in Man City mitgespielt hat und auch völlig begeistert wirkte, dass er zurück ist und vielleicht wünscht er sich ja im nächsten Jahr noch ein Duell. Wer weiß, was passiert.
Wäre auf jeden Fall möglich. Ich habe mich mal für eine Personalie entschieden, auf die vielleicht nicht so viele kommen. Stefan Bell, Innenverteidiger von Mainz 05, hat mich nämlich am Wochenende schon wieder gewundert, als ich das Tor in der App gesehen habe, weil ich mir so dachte, hat er jetzt nicht letzte Woche auch irgendwann getroffen? Also es ist tatsächlich sein zweites Tor in Folge. Und wenn man mal bedenkt, dass er ja auch in der Hinrunde nicht mehr gesetzt war, ist es wirklich beeindruckend, wie er da zurückgekommen ist. Hat ja auch schon ein gewisses Alter und ist, finde ich, sehr verlässlich in der Mainzer Defensive unterwegs. Umso schöner ist es, dass er jetzt wohl auch regelmäßig trifft. Dachte ich mir, kann man auch mal eine Personalie mit reinnehmen, an die vielleicht nicht so viele Leute gleich sofort denken.
Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber gebe ich dir recht. Also 34 inzwischen und ich glaube seit 2010 trägt er schon das Trikot des FSV Mainz 05. Also ist dann schon, nennen wir zwei weitere Spieler, drei weitere, die genauso lang für den Verein spielen, wo sie gerade sind.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, es gab doch noch irgendeinen anderen Innenverteidiger neben ihm. Ich glaube, der hatte jetzt in den letzten Jahren irgendwann aufgehört, aber nicht Nico Bungert. Es gab aber jemanden auch mit B, meine ich. Oder war das Bungert? Muss mal überlegen.
Ich kann mich nur noch an Noweski erinnern. Aber
ja, Noweski fällt mir auch ein, ja. Aber ich glaube, den meine ich aber, glaube ich, nicht. Egal, vielleicht finden wir das irgendwann im Nachgang noch raus. Ansonsten, ich sage euch das nächste Woche. Insofern kommen wir noch mal in die Ist-noch-was-Kategorien. Da habe ich noch zwei kleinere Themen, über die wir einfach noch mal locker sprechen könnten. Nämlich das IFAB hat angekündigt, dass es ein paar Änderungen an gewissen Regeln geben wird. Kann sogar sein, dass wir die sogar schon bei der Fußball-WM im Sommer haben, wenn wir auch gleich drüber sprechen. Und zwar geht es um drei besondere Sachen. Und zwar zum einen darf der oder soll der VAR in Zukunft bei falschen Eckballentscheidungen eingreifen dürfen, beziehungsweise sie dürfen sie korrigieren. Dann soll der VAR eingreifen, wenn es eine falsche gelb-rote Karte gibt. Und die 8-Sekunden-Regel soll bei Einwürfen und Abstößen auch eingeführt werden. Und es waren doch vier Regeln. Spieler sollen innerhalb von 10 Sekunden den Platz verlassen. Klingt soweit alles irgendwo nachvollziehbar. Wobei beim Thema Eckball, also da würde ich jetzt sagen, wird das jetzt nicht dann langsam zu kleinteilig?
Bin ich bei dir. Also erstmal, klar, eine Ecke ist immer, könnte eine Torschance hervorbringen, braucht man nicht drüber diskutieren. Man regt sich auch gerade oft auf, wenn es irgendwie in der Schlussphase steht 2-1 für den Gegner. Du siehst, es war eine Ecke und du kriegst die Ecke nicht. So, dann ärgert man sich. Aber da jetzt auch noch ans Headset zu greifen, geschweige denn im schlimmsten Fall vor den Bildschirm zu rennen, halte ich in dem Fall für übertrieben. Wenn es nur eine Ecke ist, zumal ja jetzt nicht immer von einer hundertprozentigen Torschance auszugehen ist, deswegen würde ich die Regel eher nicht begrüßen.
Ansonsten, also falsche gelb-rote Karte finde ich schon gut, weil ich glaube, die Diskussion hatten wir vor nicht allzu langer Zeit mal. Und hier geht es um Platzverweis. Also das finde ich auch in Ordnung. Die Sache ist halt da wieder, ist das jetzt dann wieder gelbwürdig, was dann zu gelb-rot führen würde? Also ich finde das an sich sinnvoll, aber ist natürlich
in der Umsetzung auch nicht ganz so einfach. Ja.
Ja.
Also für mich auch Thema Platzverweis sehr wichtig, da nochmal der Sache auf den Grund zu gehen, aber ähnlich wie du es gesagt hast, also ist die Karte jetzt gelb genug, um gelb-rot zu geben oder sagt man, vielleicht lässt es nochmal durchlaufen. Das hat auch wieder viel Auslegungssache und bringt wahrscheinlich auch wieder mehr Diskussionen hervor als vorher schon. Deswegen auch nicht ganz so einfach, aber auf jeden Fall eher als beim Eckball.
Ja, also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Also auch mit dem Eckball, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, ansonsten diese 8-Sekunden-Regel. Da denke ich mir halt immer so, also wird das bei den Torhütern schon so praktikabel gestaltet? Es fällt gerade wahrscheinlich nicht so auf. Es wird schon gemacht, aber vielleicht fällt es auch nicht so auf, weil es in der Regel gut funktioniert. Kann natürlich auch sein.
Also wurde jetzt, glaube ich, noch nicht einmal geahndet. Ne? Kann ich mich zumindest jetzt nicht dran erinnern. Man sieht die Schiedsrichter ja dann, wenn sie den Arm heben. Und ich glaube, ein bisschen Ermessensspielraum scheint es nach wie vor zu geben. Ob jetzt jeder Torhüter den Ball rechtzeitig abgeschlagen hat, weiß ich nicht. Vielleicht auch schon mal 1-2 Sekunden zu spät. Ich glaube, da wird dann auch schon mal ein Auge zugezwinkert, weil man da einfach diese Ahndung verhindern möchte. Weil, wäre ja verrückt, ich glaube, ist da nicht sogar eine Ecke, oder?
Ja, ja, genau. Ja,
also finde ich aber okay, wie die Schiedsrichter das bisher machen. Und da wurde ja auch noch null drüber diskutiert bisher, seit die Regel eingeführt wurde. Und ja, finde ich es immer ganz gut, wenn eine WM dann so ein bisschen als Feuerprobe für solche Geschichten genutzt wird. Da ist man dann so als Fan oder Journalist, wie wir beide immer, denkt man sich immer so am Anfang, wie die Regel jetzt, ne? Aber dann ist die irgendwann in der Bundesliga und dann sagst du, ach, die war ja schon bei der WM.
Hm.
Dementsprechend finde ich dieses Austesten immer ganz gut. Und ja, die vierte war, hast du gesagt, 10 Sekunden.
Genau, Spieler den Platz verlassen, die finde ich sehr gut. Also bin ich voll dafür.
Wobei die natürlich jetzt dadurch, dass die Spieler auch das Feld verlassen können, wo sie wollen, vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig ist wie noch vorher, ne?
Ja, das absolut. Aber trotzdem, wenn du jetzt auf der Mitte des Feldes oder so stehst, brauchst du ja trotzdem manche gemütlich zurück, ne? Also ja, es hat vielleicht nicht mehr so die Wirkung, so wie es vorher gewesen wäre, aber in gewissen Situationen glaube ich schon, dass die da ganz gut eine Anwendung finden kann. Ich finde allgemein bei diesen Sekundenregeln, es gibt ja bei der NFL, und ich habe heute Nacht wieder fleißig geguckt, gibt es ja auch, ne, wenn der Ball gesnappt wird zum Quarterback, läuft ja vorher auch eine Uhr runter. Hast ja auch einen gewissen Zeitraum, wo du diesen Snap ausführen musst. Warum wäre das denn nicht möglich, diesen Countdown irgendwo im Stadion, meinetwegen auf der Leinwand irgendwo, da diesen Countdown einzuspielen, dass das quasi jeder sieht? Und da hättest du dann auch keine Diskussionen oder so.
Kann ich nicht erklären. Also für mich auch nicht nachzuvollziehen, weil gerade Thema Transparenz, ne, diskutieren wir oft drüber. In allen Fußballsendungen wird darüber gesprochen. Du hast bis heute, kriegst du nichts davon mit, wenn eine Aktion richtig überprüft wird, außer es steht dann Tor, ja, nein, abseits, auf der Videoleinwand. Jetzt haben sie immerhin mal die Nachspielzeit durchlaufen lassen. Muss ich sagen, ist schon fast eine Revolution. kann nicht so schwer sein. Ich verstehe es nicht. Erklären kann ich es aber nicht.
Das war auch so ein Ding, was ich mich schon seit Jahren gefragt habe, wieso es einfach nicht möglich ist, die Nachspielzeit durchlaufen zu lassen. So, also das. Naja, okay, egal.
Durfte, glaube ich, nicht. Ne?
Ja, ich glaube auch, aber wobei das. Ich auch nicht verstehe, also wieso darfst du denn, naja, egal. Der Unmut wird ja eher größer, wenn du es dann nicht siehst. Aber gut, das Thema haben wir ja jetzt zum Glück nicht mehr. Aber ja, also das ist wirklich eine Sache, wo ich mich immer gefragt habe, warum man da so eine Probleme hat. Transparenz, du hast das heute schon so häufig angesprochen. Und von daher, ein Thema haben wir noch. Es gibt aktuell wahrscheinlich auch wegen den politischen Gegebenheiten in den USA wieder die Diskussionen nach einem WM-Boykott oder zumindest äußern manche die Wünsche in der Hinsicht. Josh Kimmich wurde ja, glaube ich, vor ein paar Tagen mal darauf angesprochen und er hatte gesagt, dass er sich auch wegen Katar, also rückblickend darauf, was da dort passiert ist, dass er sich zu diesen Themen nicht mehr äußern möchte. Es gab ja daraufhin auch viel Kritik an ihm, dass er keine Haltung zeigen würde. Ich fand seine Reaktion absolut nachvollziehbar. Es ist natürlich politisch schwierig, was in den USA gerade stattfindet. Und ich glaube, wir haben oder die allermeisten haben eine relativ klare Haltung dazu, dass das wirklich absolut schäbig ist. So. Nur die Frage ist jetzt wieder WM-Boykott. Wir erinnern uns an Katar zurück. Wir haben uns da alle wahnsinnig die Finger dran verbrannt. Und das Ding ist, Sport und Politik sind halt einfach nicht trennbar. Ne, viele wünschen sich das, ich kann diesen Wunsch nachvollziehen, aber wenn viele Leute auch sagen, ja, früher, weißt du, da gab es diese Einflüsse nicht, das ist Quatsch. Das ist absoluter Bullshit, Leute, kauft euch bitte ein Geschichtsbuch, wenn ihr das denkt. Der Sport war noch nie frei von politischen Einflüssen, es war mal mehr, mal weniger, aber es hat es immer schon gegeben. So, geht gar nicht anders. Was ich mir in der ganzen Diskussion einfach wünschen würde, und das beziehe ich nicht nur auf den Fußball, sondern die Diskussion gibt es ja im gesamten Sport. Bei Olympischen Spielen, bei Schwimmweltmeisterschaften, bei Tennisturnieren. So. Und da würde ich mir wünschen, dass wir unseren Sportlern, die unser Land ja vertreten sollen, bei diesen Wettbewerben, Turnieren, dass wir denen nicht aufbürden, so wie wir es in Katar beispielsweise gemacht haben, unsere Werte in dieses, also dort zu vertreten, aber nicht die Werte da überzustülpen oder die jetzt da mit politischen, diplomatischen Aufgaben zu betreuen, wenn ich es mal so formulieren darf, weil das sind immer noch unsere Sportler und die sollen uns sportlich vertreten und es sind nicht unsere Diplomaten, Außenminister oder Botschafter, dafür haben wir unsere politisch gewählten Volksvertreter, dass die diese Probleme angehen. So, und da finde ich es auch von politischer Seite aktuell ziemlich schäbig, dass da immer so auf die Sportler abgewälzt wird. Ich verstehe diese Diskussion überhaupt nicht, warum man das machen möchte.
Ja, sehe ich genauso. Also kein Nationalspieler sitzt im Bundestag, ne? Und braucht sich dazu äußern. Deswegen finde ich es von Joshua Kimmich erstmal absolut richtig, gerade auch aufgrund der letztjährigen Vorkommnisse, sage ich jetzt mal, in Katar. Haben wir ja gesehen, was dabei rumgekommen ist sportlich. Die ganzen Nebenschauplätze waren auf einmal wichtiger und auf einmal waren wir ausgeschieden. Die Jungs sollen sich einfach auf Fußballspielen konzentrieren und müssen da jetzt nicht dazu noch Rede und Antwort stehen zu den wichtigen Themen, klar. Aber es ist halt eine Fußball-Weltmeisterschaft und dann sollen die sich auf den Sport konzentrieren. Ist meine Meinung und ich finde, man hat ja auch damals schon gesehen, ich glaube in Russland war es, ne, mit Özil und Gündogan. Und die ganzen Geschichten, also hat uns eher geschadet als geholfen. Und ich finde, egal, was die Spieler auch sagen würden, wenn sie zur politischen Lage sprechen würden, ist am Ende eh das Falsche, wird wieder jedes Wort denen in den Mund umgedreht und keine Ahnung. Meine Meinung ist ganz klar, sie sollen sich auf den Sport konzentrieren und ja, damit, also viel mehr habe ich da eigentlich gar nicht so zu sagen.
Ich meine, weißt du, dieses Land ist ja dann auch wieder so, dass sie sich dann wieder beschweren, warum werden wir denn nicht Weltmeister? Wieso holen wir so wenig Goldmedaillen? Weißt du, wenn du es dann am Ende dann so siehst, dann ist dieses Land ganz groß, dann wieder die Leute zu kritisieren. Aber dass man denen neben dem sportlichen Druck dann auch noch das aufbürden möchte, darüber spricht keiner. So. Und das finde ich eine total fehlgeleitete Entwicklung und da muss ich auch ganz klar, Uke Göttlich, habe ich ja vorhin angesprochen, der ja auch im DFB-Präsidium sitzt, nochmal, es geht nicht um Haltung, wir haben alle eine klare Haltung dazu. Er hat ja jetzt per se auch nicht gesagt, man soll die WM boykottieren, sondern man sollte überhaupt mal die Diskussion darüber führen und das ist ja auch erstmal legitim. Aber nochmal, das ist doch für niemanden, also für niemanden, die dort den Sport machen sollen, das ist doch da nicht zielführend an der Stelle. So, und ich finde auch in diesen Zeiten kann man auch anderer Meinung sein, aber ich frage mich auch ehrlicherweise noch in diesen Zeiten, auch mit Ukraine-Krieg und so weiter und so fort, wenn wir schon auf sportlicher Ebene dann jetzt zukünftig auch anfangen, das zu boykottieren. Ausgerechnet im Sport, wo dann doch die allermeisten Nationen immerhin noch auf friedliche Art und Weise zusammenfinden und um den Sieg kämpfen. Wenn wir das jetzt auch ganz leichtfertig einfach so wegwerfen und sagen, ist uns alles egal, ja, was hält uns denn in unserer Weltgemeinschaft überhaupt noch aneinander? So muss man das ja auch irgendwo sehen, was nicht heißt, dass man Probleme ignorieren soll oder Nein. das ignorieren soll, was Donald Trump da insbesondere mit seinen Gestapo-ähnlichen, man darf es glaube ich so nennen, Behörde da macht. Gar keine Frage, aber es ist die Aufgabe der Politiker und
Ganz
nicht
genau.
der Sportler. So.
Nicht der Sportler und wie gesagt, also ich finde auch immer, ne, die Diskussionen keimen dann immer rund ums Turnier auf. Ist auch, glaube ich, so ein deutsches Ding.
Ja.
Und wenn das Turnier vorbei ist, spricht keiner mehr drüber. Hat sich die Lage in Katar seitdem geändert? Nein. Wird noch drüber gesprochen? Nein. Und das sind persönlich auch Sachen, die mich dann immer stören, weil wenn die WM dann läuft, dann wird darüber gesprochen. Und wenn die vorbei ist, zumindest im Sportkosmos dann logischerweise, ne, darauf bezogen, weniger. Und ja, ich bleib dabei. Die Jungs sollen einfach auf dem Platz Fußball spielen, ihre Leistung bringen und müssen sich nicht, welche Haltung sie auch immer haben, dazu äußern. Und soll sie auch nicht. Deswegen hat deine Einstiegsfrage war, glaube ich, Kimmich oder dein Einstiegspunkt war Kimmich, da für mich absolut recht, dann sich da gar nicht so zu äußern. Weil sonst entstehen direkt wieder Diskussionen. Der hat gesagt, ist nicht zielführend und wird dem sportlichen Wert oder der kompletten WM, finde ich, schaden.
Auf jeden Fall setzen wir dahinter einen Punkt. Ich habe heute, glaube ich, eine Grafik gesehen, wie so die ersten Preise so bei den WM-Tickets, also bei dem Finalspiel sind, sagen wir mal so, die günstigsten fangen irgendwie bei 10.000 an. Das sind keine VIP-Tickets. Also da wird einfach schon ganz schlecht irgendwo. Aber gut, wer es bezahlen kann, go for it.
Fühlt euch frei. Ich hatte mich auch mal aus Spaß beworben. Wurde dann, glaube ich, im ersten Verfahren direkt abgelehnt. Aber hatte jetzt auch nicht die Absicht, in die USA zu fliegen. Ich hatte einfach nur mal just for fun mich da auf Tickets beworben.
Ich wollte auch sagen, dann hättest du jetzt extrem aufpassen müssen, was du sagst, ne?
Kommt noch hinzu, klar.
Du weißt, Donald Trump is watching you. Ja, verrückte Zeiten. Aber wollen wir das mal nicht so negativ enden lassen. Wie gesagt, jetzt unter der Woche letzter Champions-League-Spieltag. Das heißt, die volle Dröhnung am Mittwochabend. Mal gucken, wie viele Endgeräte man braucht, um alles zu gucken. Ja, Fabian, erstmal vielen Dank, dass du hier heute am Start warst. Und also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst dann irgendwann im Laufe dieser Saison auch nochmal wieder.
Bestimmt. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Und ja, wir werden alles weiterhin verfolgen.
Auf jeden Fall. Und sehen wir uns jetzt eigentlich am Sonntag in Ulm beim MSV? Kommst du?
Wir sehen uns auch in Ulm, ja.
Ja, sehr gut. Donaustadion bei Pavel Dotschew. Wird sehr spannend. Insofern, vielen Dank, dass ihr da draußen auch wieder mit dabei wart. Wenn ihr Feedback habt, schreibt es uns gerne über alle möglichen Kanäle. Ach, übrigens, ein Hinweis. Wir heißen auf Instagram jetzt auch, wie dieser Podcast heißt. Das war nicht immer so. Das habe ich jetzt mal geändert. Ist, glaube ich, sinnvoll. Also folgt uns gerne Footballs Coming Home unterstrich Podcast. Ist es, glaube ich. Insofern schaut da gerne mal vorbei. Da landen auch die ganzen Reels. Und da seht ihr auch, wo ich da im Laufe der Woche mal so ab und zu im Stadion bin. Da könnt ihr gerne euer Feedback dalassen. Und ja, erzählt den Podcast auch gerne weiter. Verteilt ihn an alle, die den noch nicht hören. Würde uns sehr freuen. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut.